viele Internetseiten bewegen sich heute immer noch auf dem Level. Das heißt also, die haben einfach mal 25 Jahre keinen Entwicklungsschub genommen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen in jedem Einsatzbereich findest. Und in der heutigen Folge haben wir einen besonderen Gast. Das ist auch für mich tatsächlich mal eine besondere Folge. Es ist das erste Mal, dass ich quasi regional aufnehme. Denn, wie du weißt, ich komme aus Erfurt und ich habe heute das erste Mal auch einen Agenturgast aus Erfurt hier. Er ist ja letztendlich Agenturinhaber, er ist Kommunikationsexperte, sie arbeiten mit vielen regionalen Unternehmen zusammen, vor allem auch kleinen und mittelständischen Unternehmen und was ich besonders faszinierend finde, auch mit besonders vielen Sportvereinen. Heute bei mir Tobias Kalinich, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Sehr, 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 sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und einfach auch an dich die Frage, die ja eigentlich jeden Podcast-Gast irgendwie erwischt. Ich habe kurz die Anmoderation gemacht, ich habe dich kurz schon einmal vorgestellt, aber Tobias, was müssen meine Gäste über dich wissen, damit Tobias das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Tobias?
Wer ist Tobias? Ich bin unglaublich neugierig. Das ist zum Beispiel eine, kann man sagen, eine vielleicht positive Eigenschaft, aber ich bin jetzt seit 26 Jahren Unternehmer in der digitalen Welt und habe immer noch das Gefühl, ich kann jeden Tag was Neues entdecken, habe unglaublich viel Freude bei dem, was ich tue. Das heißt, es ist mir auch in den Jahren nicht langweilig geworden, auch in einer Branche, die sich in den letzten wirklich dann 25 Jahren extrem gewandelt hat. Also von daher, ich kenne quasi das Internet ab der Version Web 1.0 über die verschiedenen Entwicklungsstufen bis zur generativen KI. Und das ist auch das, was mich als Person, glaube ich, so ein Stück weit auszeichnet, dass ich immer sehr neugierig an den Zukunftsthemen dran bin, bin auch zertifizierter KI-Manager. Das heißt also im Endeffekt ist meine lernende Reise bei weitem nicht zu Ende, sondern da bin ich mittendrin.
Spannend. Du hast jetzt schon einige Themen angesprochen, die ich mir auch auf der Liste habe, über die ich mit dir sprechen möchte. Aber eine Sache, die du eben zum Schluss gesagt hast, macht mich jetzt dann doch noch sehr neugierig. Was macht ein zertifizierter KI-Manager oder beziehungsweise was kann ich mir darunter vorstellen? Weil gerade KI entwickelt sich ja so schnell und das Thema Zertifikate ist ja immer recht langlebig.
Oder eher kurzlebig.
Oder so, wie man es nimmt, ja.
Es geht letztendlich darum, nicht selber, ich sag mal, KI-Anwendungen zu bauen oder sich dann dort irgendwo in diesen Themenwelten, ich sag mal, dann im generierten Code wiederzufinden, sondern meine Aufgabe beispielsweise bei uns auch in der Agentur ist ja das Thema Strategie. Das heißt also, wo wollen wir hin? Wo wollen wir mit dem Unternehmen hin? Was bedeutet das zum Beispiel, der Einsatz von KI auch für unsere Arbeitsprozesse? Und wenn ich da im Endeffekt an solchen Themen auch ein Stück weit dranbleiben will und auch die Effizienz von solchen Tools möglichst umfänglich nutzen will, brauche ich sehr viel Wissen. So, und das ist im Endeffekt meine Aufgabe, die wir dann auch wieder zu den Kunden transportieren, wo wir also tatsächlich dann auch in Meetings und Workshops versuchen, die Möglichkeiten, die generative KI-Tools an den verschiedensten Stellen im Unternehmen eigentlich bieten, erstmal zugänglich zu machen. Das heißt, ich muss verstehen, was kann ich machen, um dann auch zu überlegen, an welchen Stellen würde es beispielsweise in meinem Unternehmen Sinn machen, dort Prozesse auch darauf anzupassen, weil das ist das, was im Endeffekt auch immer wieder durch die einschlägigen Magazine geht. Es nützt gar nichts, wenn ich einfach nur an bestehenden Prozesse KI-Anwendungen oben drauf setze. Dann bin ich zwar an manchen Stellen schneller, aber der Prozess wird nicht besser, weil ich dann trotzdem Abbrüche habe. Ich habe keinen contentsbezogenen oder kontextbezogenen durchgängigen Prozess, der auch dieses Wissen, was ich dann natürlich in unglaublicher Geschwindigkeit aufbauen muss, nachhaltig in die Teams bringt, sondern dann bricht es an vielen Stellen wieder ab. Und das ist so die Aufgabe eines KI-Managers, im Endeffekt dafür erstmal mögliche Szenarien zu sehen, zu entwickeln und vor allen Dingen dann wirklich Bewusstsein und Wissen in die Teams zu bringen.
Spannend, aber ja, wie du es so schön sagst oder wie es auch so schön heißt, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, dann habe ich halt einen schlechten digitalisierten Prozess. Deswegen ist Prozessdenken da auf jeden Fall wichtig. Wie läuft das? Oder wer stellt so ein KI-Zertifikat aus? Also wie ich mir das vorstelle, läuft das dann über den TÜV oder über diese, also es gibt ja diverse auch so AI-Trainingsinstitute.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich ein Thema, was ich in einem Trainingsinstitut gemacht habe. Da gibt es mittlerweile deutschlandweit einige, die das Thema im Endeffekt spielen. Und ich kann das, und das ist auch das, was wir wirklich als Empfehlung geben, auch unseren Kunden nur empfehlen, tatsächlich in dem Thema wirklich Mitarbeiter zu qualifizieren. Auch da, ich sage mal, im Endeffekt einen Verantwortlichen zu benennen, der ganz klar dieses Thema letztendlich auch spielt. Wir machen dann bei uns zum Beispiel aus diesem regelmäßigen den einzelnen, ich sag mal, Themen, die die Mitarbeiter spielen, auch wieder eine zentrale Veranstaltung, wo wir sagen, okay, das ist unser Wissenstransfer. Also da treffen wir uns einmal im Monat in einer Art wirklich 1,5 Stunden Teamwissen aus den verschiedenen Bereichen zusammenbringen. So jeder zeigt mal, was er gerade gemacht hat, welche Aufgabenstellungen er bewältigt hat, was für KI-Tools gerade wieder in dem, ich sag mal, Einsatzfeld up to date sind. Also das ist jede Woche irgendwas Neues. Also wenn man da immer auf das aktuellste Tool springen würde, wird man gar nicht fertig. So, das heißt also, wir brauchen schon einen guten Überblick erstmal über die Themen oder auch dann die Tools, die es gerade wieder gibt, die entsprechend gut performen. Aber dennoch braucht es eine langfristigere Strategie, also langfristig im Sinne von eben wirklich, wir haben einen Plan. Also das heißt, wir haben bestimmte wirklich für uns Standards, nach denen wir eben auch beispielsweise mit KI-Tools arbeiten.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und wo es, ja klar, auf der einen Seite immer wieder Neuerungen gibt, aber auf der anderen Seite du ja einfach A, ein gewisses Verständnis einfach brauchst und B, wie sage ich das jetzt, eine gewisse Geduld, weil ich sag mal, wie du sagst, jede Woche gibt es neue KI-Tools und die Hälfte davon ist auch nach 3 Wochen wieder verschwunden und du kannst halt da auch Unmengen an Geld einfach lassen, wenn du da 12 Abos laufen hast. Zu je, keine Ahnung, 20 Euro, 50 Euro ist ja egal. Ah, das ist irre. Aber lass uns nochmal tiefer, sag ich mal, in das eigentliche Thema einsteigen. Ich meine, ihr macht ja ganz viel, gerade auch mit so kleinen Mittelständlern. Ihr arbeitet auch mit der öffentlichen Hand und wie gesagt, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, auch mit vielen Vereinen, wo ihr auch sehr präsent seid. Also sind es eins hier bei uns in Erfurt die Basketball-Löwen oder auch der Basketball-Club Gotha. Ich weiß gar nicht, Volleyball, Schwarz-Weiß Erfurt macht ihr, glaube ich, auch.
Nee, einfach nicht. In
Nee.
Gotha tatsächlich auch. Die
Oder in Gotha.
Volleyball-Damenmannschaft, da sind wir auch mit Unterstützer.
Genau. Wie gestaltet sich die Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Playern? Weil ihr seid ja da doch sehr breit aufgestellt und bei vielen Agenturen heißt es ja, oder generell bei vielen Selbstständigen heißt es ja eher, positionier dich spitz, such dir einen Markt. Und ich meine, mit auf der einen Seite Privatunternehmen, öffentliche Hand und dann noch Vereine habt ihr euch ja so ziemlich einmal alles ausgesucht.
Wir
Wie
haben
passt
in
das
der
zusammen?
Tat,
Wie?
ja, wir haben in der Tat vor 2 Jahren einen sehr intensiven Prozess für uns mal gestartet, wo es darum ging, wen wollen wir tatsächlich? Wer sind so unsere sogenannten Wunschkunden? Was sind so die, ich sag mal, dann auch tatsächlich für uns Unternehmen, mit denen wir zukünftig arbeiten wollen? Und wir haben da ein recht gutes Bild entwickelt, wo wir hinwollen. Und die Kunden, und das ist so das Thema, was jetzt zum Beispiel auch den Sportvereinen und Unterstützung gibt, da kommen ganz, ganz viele Themen zusammen. Also erstmal liegt uns immer die Jugendarbeit in solchen Vereinen sehr am Herzen. Ich sehe das auch über meine eigenen Kinder zum Beispiel. Mein Sohn spielt auch Basketball. Und wie wertvoll diese, ich sage mal, auch dann Form der Jugendentwicklung ist durch die Vereine, das ist in jedem Fall unterstützenswert, unabhängig davon, ob man jetzt, ich sage mal, dann wirtschaftliche Interessen als Sponsor hat und an bestimmte Unternehmen ran will. Aber natürlich sind dort in diesen Vereinen auch genauso Unternehmer und Unternehmen aktiv, die Interessen teilen. Also ist das zum Beispiel für uns ein ganz spannender Ansatzpunkt zu sagen, okay, also über unsere Arbeit, wir tun etwas Gutes für den Verein, wir können dort unterstützen. Das machen wir zum einen über Geld und auch an Agenturleistungen. Aber wir haben damit auch die Möglichkeit, mit den Unternehmen dort, die auch unterwegs sind, natürlich in den Austausch zu kommen. Und was tatsächlich so ein Phänomen auch in den neuen Bundesländern nach wie vor ist, kann man auch sagen, in Ostdeutschland ist, viele Unternehmen verwechseln immer noch Sponsoring mit Spende. Also das heißt, da wird unterstützt und da wird auch durchaus eine sehr wichtiger Beitrag geleistet. eine Vielzahl der Unternehmen nutzt das aber nicht aktiv, um daraus letztlich auch eine Sichtbarkeit, eine Reichweite, man sagt ja immer so gern, tu etwas Gutes und sprich darüber. Und die machen Gutes, aber sie sprechen nicht darüber. Jetzt kann man sagen, gut, sind alle ein Stück weit
erwachsen.
Ja, das auch, aber im Endeffekt kann man ja sagen, okay, uns ist viel wichtiger die Sache, als dass das jetzt irgendwie eine große Wirkung gibt. Aber das tut ja auch nicht weh, Sichtbarkeit zu bekommen und damit natürlich auch den Einsatz in irgendeiner Form dann auch wieder erfolgreich zu verwerten. Und das ist so ein Stück weit die Aufklärungsarbeit, die wir machen können, wenn wir sagen, wir sprechen mit den Sponsoren, bringen mal Ideen mit. Das machen dann auch unsere Teams aus den Social Media, die zum Beispiel wirklich sehr intensiv bei Veranstaltungen dabei sind und das Ganze mal mit anderen Sponsoren, mit anderen Unternehmen mal in eine Verbindung setzen und plötzlich merken dann auch da die Unternehmen, Mensch, da geht ja was. Und wir gehen mit einem guten Beispiel voran und zeigen eben, was möglich ist und wie man das Ganze eben tatsächlich kombinieren kann und gut einsetzen kann.
Ja gut, das ist, ja, wie du sagst, das ist halt einfach eine ganz andere Plattform und eine ganz andere Möglichkeit, gerade wenn man sich dann auch über einen, ja, sag ich, nenne es jetzt mal Mittelsmann, wie einen Sportverein kennt, du hast am Ende direkt einen anderen Bezugspunkt oder eine andere gemeinsame Verbindung. Und ich sag mal, wenn uns Corona eins gezeigt hat, dann, dass ja dann doch der persönliche, physische Austausch einfach immer noch wichtig ist. Trotz aller Social Media Tools und Microsoft Teams und wie sie alle heißen, wenn man sich einmal persönlich gesprochen hat und sei es halt bei einem Volleyball- oder Basketballspiel, ist das einfach nochmal ganz anders. Aber merkt ihr gerade in der Arbeit dann auch mit den einzelnen Gruppen oder mit den einzelnen Unternehmen dann da relevante Unterschiede auch in der Kommunikation, im Marketing? Weil ich sag mal, eine öffentliche Einrichtung muss ja ganz anders kommunizieren als ein Mittelständler oder ein Sportverein. Gerade vielleicht auch im Zusammenhang mit deinem Thema als KI-Manager. Weil, ich sag mal, ich komme auch aus dem Mittelstand, da gehen die Uhren einfach teilweise nochmal ein bisschen anders. Das sind nicht immer die Startups, die auf den nächsten Stand aufspringen. Vereinen fehlt vielleicht das Geld und über die Uhren, die in der öffentlichen Hand laufen, müssen wir nicht reden.
Also was alle eint, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern eher auch, ich hoffe mal, als Motivation zu sehen ist, ein ausbaufähiges Verständnis. Ich nenne es mal ganz vorsichtig so. Das heißt also wirklich, was alle miteinander gemein haben, ist die Erkenntnis, wie schnell sich durch beispielsweise Digitalisierung und KI Möglichkeiten ergeben, ist vielen nicht bewusst. Ich nenne es mal ganz bewusst so. Das heißt also, die Möglichkeiten kennen immer noch die wenigsten und nutzen auch dementsprechend da zu wenig eigentlich die Möglichkeiten aus, um, wie gesagt, den gewünschten Erfolg zu generieren. Und das ist egal, ob das jetzt ein Sportverein ist. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unsere primäre Zielgruppe, was das Agenturgeschäft angeht, aber eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um, wie gesagt, gerade so in dem Thema Netzwerke, hast du auch richtig gesagt, das Interesse irgendwo da gemeinsam zu haben. Nun, was wir sehen, ist eben wirklich, sowohl Mittelstand, Unternehmen als auch institutionelle Auftraggeber müssten viel mehr Wissen aufbauen über die Möglichkeiten zum Beispiel der Marketingautomatisierung, der digitalen Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten, die einfach da sind. Das eint gerade alle. Auch wenn sie dann unterschiedliche Ziele haben beim Einsatz der verschiedenen Instrumente oder dann auch der entsprechenden Agenturen, da ist zu wenig im Moment Geschwindigkeit drin. Das muss noch ein bisschen besser werden.
Also ist das Thema, um es jetzt ja, vielleicht ein bisschen provokanter zu sagen an der Stelle, da noch nicht angekommen an vielen Stellen. Also vielleicht die Notwendigkeit, aber dann verließen sie ihn, wie es so schön heißt.
Naja, das klafft total auseinander. Also da kannst du dir mit der IT-Abteilung, die sind schon super weit und haben schon unternehmensintern teilweise eben wirklich eigene KI-Anwendungen à la aufgesetzt auf ChatGPT, aber mit einer Personal oder auch mit einer Private GPT, das ist dann schon da. Aber die Mitarbeiter, die es eigentlich nutzen sollten, weil die daraus eigentlich diese riesen Effizienzsteigerung, die haben noch nicht mal eine Schulung bekommen und es gibt keine Richtlinie und jeder spielt dort irgendwie so ein bisschen in ChatGPT dann im Privaten herum. Das heißt, das klafft im Moment so ein bisschen auseinander zwischen, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn? Wie gesagt, die einen sehr weit, die anderen noch gar nicht abgeholt und irgendwie so dazwischen versucht immer noch dann auch die Unternehmensleitung die Rolle zu definieren, okay, wer ist denn jetzt eigentlich da wofür zuständig? Und das ist so genau das Thema, wo wir letztendlich mal ansetzen und dann durchaus einen sehr breiten Einblick in die Themenwelten geben können. Zum einen mit diesem Ausblick mal in die Zukunft, wo geht die Reise hin? Heute zum Beispiel auf LinkedIn mal einen Beitrag mit rausgehauen, da geht es darum, dass es in 3 Jahren wahrscheinlich keine Internetseiten mehr geben wird. So, das heißt also auch das mal eine eher provokante Aussage, kann man da nochmal ein bisschen drauf einsteigen, aber dass wirklich die Entwicklung, wie gesagt, mit den Auswirkungen, glaube ich, im Moment noch nicht allen in Gänze klar ist. Und das ist so unsere Aufgabe, da auch mehr, wie gesagt, Wissen und noch ein bisschen mehr dieses Verständnis in die Unternehmen rein zu transportieren, weil das wird schlimmstenfalls mal brutal schnell gehen und auch echt wehtun, weil man dann eben ganz schnell bestimmte Märkte, Zugänge, Sichtbarkeitsthemen einfach nicht mehr in der Form hat und auch verliert.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Auf den Punkt mit, es gibt bald keine Webseiten mehr, da kommen wir gleich nochmal.
Ja.
Das finde ich nämlich sehr spannend, da habe ich gestern auch was zugelesen. Aber ja, ich bin auch, oder ich beobachte das auch immer mal wieder, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, als Einzeldienstleister habe ich da immer noch mal nicht diesen ganzen tiefen Einblick, wie wenn ihr als ganze Agentur da aufschlagt. Aber was mir auffällt, ist, dass viele da sich, ja, wie sage ich es, fast ein bisschen alleingelassen fühlen, oder die müssten eigentlich noch viel stärker an die Hand genommen werden, zu sagen, hier, das kannst du machen, das ist, und um ihnen vielleicht auch ein Stück weit einfach die Angst zu nehmen, weil ich sag mal, viele wissen ja auch nicht, was passiert jetzt damit, oder die nutzen, sag ich mal, ChatGPT überwiegend nur dazu, um irgendwelche E-Mails zu beantworten oder Formulierungen zu finden, und haben aber selbst davor dann teilweise einfach schon Angst, weil sie sehen, wie gut teilweise die Formulierungen sind, aber und fürchten ja dann ein Stück weit vielleicht auch um ihren eigenen Job irgendwann, und sagen, dass, wenn das jetzt das schon kann, dann entwickelt sich das in 3 Jahren vielleicht dahin. Und ich glaube, auch da ist es immer ein wichtiger Punkt, da anzusetzen, zu sagen, stopp, nein, das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil jede KI hat ihre Grenzen. Was man merkt, wenn man Änderungen bei ChatGPT will, wie nervenaufreibend das denn doch sein kann. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, aber ist egal.
Da kann ich aber trotzdem kurz mal schon drauf einsteigen, weil das ist das, was du sagst, ist genau das Thema. Es gibt so eine Art Goldgräberstimmung und unheimlich viele Dienstleister, Berater in den KI-Bereichen strömen in den Markt und wollen nun mit ihren KI-Wissen die Unternehmen beraten, KI-fit zu werden. Und jetzt muss man es ein bisschen auseinandernehmen. Und wie gesagt, das ist ein Unterschied auch zu dem, wie wir rangehen. Also wir gehen zum Beispiel nicht mit einer KI-Beratung in die Unternehmen rein, aber wir gehen mit Wissen rein. Das heißt, auf der einen Seite erklären wir den Unternehmen, pass auf, wie entwickelt sich Marketing in die Zukunft? Das ist wichtig, um zu verstehen, wie muss ich meine eigenen Prozesse perspektivisch in diesem Bereich dann auch der, wie gesagt, Marketing-Teams entsprechend angehen oder auch umsetzen. So, und das andere ist tatsächlich dieses Wissen, okay, ich kann mit ChatGPT zum Beispiel für eine Website keine Texte generieren, weil die werden von Google geblockt, ausgeschlossen, und wenn die nicht authentisch sind und wenn die nicht wirklich einzigartig sind und wenn die auch nach wie vor nicht in irgendeiner Weise, ich sag mal, das, was die Unternehmen ausmacht, mit eigener Sprache widerspiegeln, dann werden die auch in Zukunft nicht von Suchmaschinen, die dann wieder auch da KI-Assistenten ja mittlerweile sehr stark im Untergrund haben, die werden dort keine Relevanz bekommen. Also das ist auch vielen Unternehmen wieder nicht klar. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen in deine Richtung, weil da im Endeffekt viele Unternehmen gedacht haben, ach, ist ja super, jetzt kann ich die ganzen Texte mit der KI schreiben lassen, brauche ich hier mehr die teure Agentur nicht mehr gönnen oder muss auch keine Dienstleister in den Textbereichen mehr nehmen. Die gucken gerade ganz schön in die Röhre, weil Google ist da brutal und knallhart und im Moment in Deutschland immer noch mit über 90% Sichtbarkeit, ist das einfach mal gibt keine Alternative. So, und wenn ich dort aber, wie gesagt, mit dem falschen Wissen oder eben tatsächlich mit den, ja, mit der falschen Herangehensweise mein Unternehmen beschädige, da sind wir eben genau an dem Punkt, Persönlichkeit, Authentizität, auch eine Markenarbeit, also wirklich eine Markenentwicklung spielt eine unheimlich große Rolle, wenn ich in Zukunft noch irgendwie relevant in diesen ganzen Entwicklungen eine Rolle spielen will. Das heißt, es braucht jetzt nicht einfach nur, hier ist der KI-Dienstleister, der dir eine KI-Beratung macht, sondern es braucht dieses Wissen, was passiert da, wie entwickelt sich dann beispielsweise auch der Markt und vor allen Dingen auch das Internet. Und dann erst kann ich mir den passenden Dienstleister auswählen und sagen, okay, was brauchen wir denn jetzt dafür? Und das ist so ein Stück weit das, was wir machen, dass wir nicht mit der einzelnen Keule um die Ecke kommen, sondern wir bringen lieber mal so einen ganzen Werkzeugkasten mit. Aber wir erklären erstmal, guck mal hier, was wollt ihr denn überhaupt machen? Also, und dann können wir im Werkzeugkasten gucken und das braucht ihr jetzt dafür.
Genau, genau das. Und da weiß ich, weiß ich wieder, was ich sagen wollte, nämlich, dass da auch viel Angst herrscht an der Stelle. Und auch viel Angst auch von Dienstleistern gemacht wird. Ich meine, da hat, bin ich persönlich der Meinung, die EU einen absoluten Schnellschuss gemacht mit ihrem EU-AI-Act, wo der sicherlich seine Berechtigung hat, aber kein Mensch so richtig weiß, wie der umgesetzt werden soll. Sofort standen die Telekom und irgendwelche anderen Berater da und sagten, hier, wir bieten für 295,90 einen KI-Workshop an pro Person, wo keiner weiß, wie funktioniert das jetzt eigentlich, was kann der am Ende. Und ich sag mal, das hast du mit dem, oder das hast du mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Webseiten, das hast du mit dem EU-AI-Act und das ist irgendwie nicht durchdacht. Also da kommt, bin ich der Meinung, teilweise auch die Gesetzgebung einfach nicht hinterher oder schießt zu schnell und öffnet dazu sehr dann auch Tür und Tor für so, ja, wie du sagst, Einzeldienstleister, die dann da vor allem erstmal an der Stelle Angst, letztendlich Angst verbreiten werden und genau, aber ich habe den Beitrag noch nicht gelesen. Wie kommst du darauf, dass es bald keine Webseiten mehr gibt? Oder mich interessiert deine Sichtweise dazu.
Na, was man jetzt schon merkt, und das ist eine Entwicklung, die haben wir auch im Frühjahr schon vorausgesehen oder vorausgeahnt. Google hat ja angekündigt, so quasi auch erstmal mit dieser KI-Suche, du hast ja irgendeinen Begriff eingegeben bei Google, dann kam so als erstes schon KI generiert. Und der nächste Step ist jetzt der sogenannte AI-Mode, wo im Prinzip wirklich die gesamte Ausgabe in dem ersten Step KI-generierter Content ist. So, und du siehst das dann in den, wenn du sie dir bei den Suchmaschinen anguckst, auch der Suchmaschinenoptimierung, der Traffic geht nach oben. Also die Internetseiten kriegen teilweise eben wirklich mehr Anfragen ab, aber die Seitenbesucher gehen drastisch nach unten. Und das ist ein ganz klares Signal und ein ganz klares Zeichen, dass zwar die Bots und auch im Endeffekt eine KI-Suche oder auch ein Perplexity bei seinen Abfragen, gerade wenn die zum Beispiel die Quellenauswertung machen, die Website zwar besucht, aber dort weniger Nutzer hinklicken, weil du eben zum Beispiel auch in Google ein KI-generiertes Ergebnis für deine Anfrage bekommst und dann gar nicht mehr gezwungen bist, ja nochmal auf die Website zu gehen, dir dann irgendeinen Artikel durchzulesen oder einen Beitrag durchzulesen. Und das macht im Moment eine Riesenschere auf. Und das heißt, wir werden tatsächlich in Zukunft ein vollkommen anderes Nutzungs- und auch ein, ich sage mal im Endeffekt, wie könnte man sagen, ein Selbstverständnis erleben. Das heißt, die Internetseite bekriegt eine vollkommen andere Bedeutung. So, und das wird tatsächlich ein Thema sein, mit dem sich jetzt Unternehmen sehr schnell beschäftigen müssen. Weil wenn ich zum Beispiel auch als Website ein Dienstleistungsangebot habe oder ich habe bestimmte Produktthemen, die ich einfach nur beschreibe und vorstelle, dann werde ich erleben, dass meine, ich sag mal, Sichtbarkeit oder auch meine Anfragen drastisch zurückgehen werden. So, weil im Endeffekt so eine KI-Suche sofort für ein bestimmtes, ich sag mal, ein Produktthema oder ich habe eine bestimmte Anforderung, mir eine Lösung liefert und schlägt mir 1, 2, 3 verschiedene Dienstleister und Angebote vor. Ich kann ja sogar sagen, alles klar, schlag mir für dieses Themengebiet, für meine Aufgabenstellung, möchte ich gerne 5 Dienstleister vorausgewählt, die zu meiner Anforderung passen. So, das heißt, ich kriege keine Liste mehr mit 10, 15, 20 Google-Treffern, sondern ich kriege genau für meine Anfrage 3 oder 5 und jetzt kann ich da drinnen auswählen und dann lese ich mir durch, okay, welcher klingt für mich erstmal am überzeugendsten und dann gehe ich nur auf den einen von den 5 und 4 gucken in die Röhre. Das war früher anders, da musste ich mir im Zweifelsfall erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Dienstleister anschauen, die Inhalte mir angucken, jetzt kriege ich es vorgefiltert. So, wenn ich natürlich ein gutes Ergebnis haben will und auch mit den Recherchen arbeite, gehe ich auch manchmal wirklich noch konkret mit rein. Aber das, was im Moment ist, ist tatsächlich ein Sichtbarkeitsverlust bei echten Seitenbesuchen und der geht schon in die Richtung 30%, 40%, 50% bei manchen Internetseiten. Also das ist seit etwa März, April diesen Jahres ein ziemlich drastischer Entwicklungsstand?
Ja, jein. Geh ich nicht zu 100% mit, tatsächlich. Also ich bin bei dir. Die Bedeutung von Webseiten wird sich verändern. Also so wie die Webseite heute funktioniert, da bin ich absolut bei dir. Diese klassische, oder sag ich mal, wie SEO in den letzten Jahren auch funktioniert hat mit, ich schreibe halt überwiegend für den Google-Algorithmus, das wird sich verändern. Mhm. Gleichzeitig bin ich nicht der Meinung, dass wir in ein paar Jahren keine Webseiten mehr brauchen. So wie wir auch prognostiziert immer noch Webentwickler und Designer brauchen, die haben sich auch nicht verflüchtigt, wie es vor ein paar Jahren gepredigt wurde, weil einfach, also auf der das Thema Geo oder dieses Generative AI, diese AI-Suche, die ist noch lange nicht so weit, weil also selbst die Google-KI, ich weiß gar nicht, ich muss sie mal raussuchen, es gab jetzt eine Studie von der EU ausgegeben, die diese KI-Suchen mal untersucht hat. Und im Schnitt produzieren die 40% Fehler. Also am schlimmsten war tatsächlich Gemini, also die Google-eigene KI, mit teilweise weit über 60% Falschaussagen. Also die haben entweder totalen Mist erzählt oder haben auf unseriöse Quellen und aber auch Perplexity, ChatGPT und Co., wie sie heißen, sind da nicht viel besser abgeschnitten. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht, aber trotzdem wirst du nach wie vor das Thema Webseiten brauchen, allein auch schon, weil die KI-Suchen ja überhaupt nicht kapazitär, überhaupt nicht in der Lage sind, das ganze Internet zu crawlen, so wie Google das über Jahre gemacht hat. Also Google hat sich ja seinen, ich weiß gar nicht, 80-90% Marktanteil in den meisten Ländern der Welt über Jahrzehnte erarbeitet. Und die Theorie, dass jetzt Perplexity und OpenAI aus dem Nichts kommen und innerhalb von 3 Jahren das ganze Internet durchcrawlen, nee, also halte ich einfach für Hanebüchen, diese Vorstellung, weil, selbst dann, Google ist ja nicht auf Platz 1, weil es sich mal eben den Rang ablaufen lässt. Und ja, ich bin sicher, die Bedeutung einer Webseite wird sich verändern, aber die werden wir trotzdem brauchen. Halt anders als jetzt.
Das ist auch dann in dem Artikel, wirst du sehen, ist auch die Quintessenz. Mhm. Aber du brauchst natürlich erstmal einen griffigen Einstieg. Und das ist das, was wir wieder sehen. Die meisten Internetseiten heute sind immer noch, und das ist so erschreckend, und wie gesagt, ich habe bei Web 1.0 angefangen, viele Internetseiten bewegen sich heute immer noch auf dem Level. Das heißt also, die haben einfach mal 25 Jahre keinen Entwicklungsschub genommen. So, manche Unternehmen glauben immer noch, das ist nicht notwendig, das brauchen wir nicht oder das geht auch nicht, oder man hat also nach wie vor nicht dieses Wissen und das Verständnis darüber, welche Möglichkeiten heute eigentlich da sind. Weil die sehen erstmal den Aufwand, wie aufwendig ist es, eine Internetseite, wie gesagt, zum Beispiel mit FAQs zu füttern. Das ist im Moment die Empfehlung überhaupt. Horcht euch an, was eure Kunden wollen. Hört, was die letztendlich dann auch für Fragen stellen an euch, was die an euren Kundendienst oder auch an den Support für Fragen und für Themen haben. Nehmt das auf, bringt das auf die Website. Haben auch die wenigsten Unternehmen, weil das tatsächlich die Themen sind, die für eine KI-Suche relevante Informationen liefern, weil wenn das gut aufbereitet ist, und im Endeffekt, was frage ich heute zum Beispiel Perplexity oder eine KI? Bei den Zahlen, auch da gehe ich wiederum, da müsste ich mir jetzt die Studie mal angucken, nicht ganz mit.
Weil ich suche sie dir mal raus im Nachgang.
Ja, Perplexity zum Beispiel für die meisten, das ist immer so das Ding, wie tief gehe ich? Also mache ich jetzt hier eine super wissenschaftliche Tiefenrecherchenanalyse, da würde ich dir tatsächlich, glaube, recht geben zu sagen, okay, da sind einfach teilweise, also da würde ich niemals mit ChatGPT arbeiten, da wird zu viel erfunden, also da wird wirklich dann Ergebnis generiert. Ich will aber kein generiertes Ergebnis, ich will ein echtes Ergebnis haben, und selbst wenn ich dort auf Websuche gehe, kommen teilweise aus dem Speicher erfundene Informationen. Perplexity ist ein bisschen anders, weil die im Endeffekt ja kein eigenes Sprachmodell unten drunter haben, sondern da geht es wirklich rein nach den Quellen und der Suche. Bei Google ja, auch da hast du recht, Google hat das Wissen, ich sag mal, der gesamten Welt, und das nicht nur über das Internet. Viel interessanter sind für die ja zum Beispiel die Nutzungsdaten aus unseren Geräten, sowohl was Android-Betriebssystem auf jedem, ich sag mal, 2/3 aller Handys, mehr glaube ich sogar noch mittlerweile, angeht, und genauso kombiniert letztendlich mit allen Endgeräten, die haben. Das heißt, die haben nicht nur das Wissen aus dem Internet und die Informationen der Seiten, sondern die haben auch noch das gesamte Nutzungsverhalten dazu. Damit haben die natürlich eine Marktmacht, was es aber zum Beispiel auch für Unternehmen mittlerweile wichtig macht, immer wieder auf dem Stand zu sein. Wenn jetzt zum Beispiel Perplexity einen eigenen Browser rausbringt mit Komet, wie funktioniert meine Website mit einem Sprachassistenten von Perplexity, der den Browser von Komet nutzt? Ich habe das letzte Mal in einer Live-Runde mit Kunden mal durchgespielt und wir haben mal bis zu einem Warenkorb, also wir hätten quasi einen kompletten Bestellvorgang nur mit der Sprache bis in den Warenkorb abschließen können, kompletter Bestellvorgang. So, wenn du dir das jetzt aber überlegst, da brauche ich keinen Laptop mehr, was eine Generation Z sowieso als unnützes digitales Werkzeug betrachtet, die alles im Zweifelsfall nur mit dem Handy machen oder mit der Sprache. Also von daher, es wird sich so krass tatsächlich das Nutzungsverhalten verändern, dass das im Endeffekt den Ausschlag gibt, dass ja, die Internetseite ist noch da, die ist auch im Netz, die ist auch wichtig, die hat auch im Zweifelsfall eine API und die gibt auch immer wieder regelmäßig Informationen an die KI-Suchmaschine raus. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber auch im Klaren zu sein, welche Rolle hat die Internetseite dann noch? So, und das heißt auch für uns, klar kann ich die super genial grafisch, optisch mit den abgefahrensten visuellen Effekten aufbereiten. Das interessiert so einen KI-Bot oder auch eine KI-Suche einen Fuchs. Also das ist für die vollkommen irrelevant. Im Gegenteil, das blockiert teilweise noch die Aufnahme der wesentlichen Informationen, weil wenn ich mit der Sprache arbeite, dann brauche ich eine andere Form des Informationsinhaltes. Und deswegen, wie gesagt, im Moment erstmal wichtig, okay, die Internetseite, ja, habt ihr dort die wichtigsten Fragen drauf? Habt ihr die wichtigsten Antworten für eure Kunden drauf? Habt ihr Produktbeschreibungen, die sich auf eine problemorientierte Sprache zum Beispiel dann auch reflektieren lassen? Also da stellen sich tatsächlich mit den Inhalten ganz andere Fragen, als es eben vorher war, wenn ich eben tatsächlich nur auf Keywords optimiert habe.
Absolut. Da kann ich auch mitgehen. Da bin ich auch bei dir. Wie gesagt, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich suche dir aber die Statistik mal raus, die Studie mal raus. Gerne. Und pack sie auch gerne für dich draußen in die Shownotes. Auf jeden Fall war es sehr erschreckend. Ich sag mal, was mich dabei eigentlich noch mehr erschreckt hat, als die Tatsache, wir werden irgendwann keine Website mehr haben, ist der Punkt, du hast eben die Gen Z angesprochen oder auch dann später die Gen Alpha und Beta. Gut, Beta noch nicht, aber die Tatsache, wie viele Leute ja mittlerweile einfach nur eine Frage bei ChatGPT eingeben, ja. Und die Antwort für bare Münze nehmen. Und das hat mich im Zusammenhang mit dem Studienergebnis einfach wirklich erschreckt. Ich gedacht habe so, okay, das wird noch lustig.
Sind wir wieder gerade an dem Punkt, was ich gesagt habe. Fehlendes Wissen. Fehlendes Verständnis. Also das wäre so, als ob wir uns heute tatsächlich, ohne jemals eine Bedienungsanleitung gelesen zu haben, in ein Auto setzen, nur weil das eine Automatikschaltung hat und ich auch keinen Zündschlüssel mehr rumdrücken muss, sondern nur den Startknopf drücken. Das heißt, ich setze mich in ein 300 PS starkes Elektroauto, drücke den Startknopf, lege den Automatikschalter auf D und trete aufs Gas. So kommt mir im Moment tatsächlich auch die Entwicklung von KI vor. Das heißt, die meisten der Nutzer, der Anwender sind sich über die Funktionsweise, die Möglichkeiten oder eben auch die Risiken und Nebenwirkungen überhaupt nicht bewusst. So, und da sind wir wieder beim AI Act, der tatsächlich ursprünglich wirklich gut gedacht ist, dann aber einfach der Geschwindigkeit nicht wirklich mithalten kann. So, und im Ursprung natürlich wieder unglaublich stark auf das Thema Datenschutz abzielt, den ich übrigens für sehr wichtig halte, nur der eben leider, also in der Relevanz in Europa quasi bis zum geht nicht mehr getrieben wird und alles, was wir aber an Informationen in die ganzen großen amerikanischen Maschinen reinhauen, letztlich auch wieder nur den Fuchs interessiert. So, das heißt also hier eine adäquate Lösung zu finden, das ist echt nicht einfach. Man muss halt irgendwo anfangen. Und damit ist sozusagen im Endeffekt der AI-Act ja erstmal an einem Punkt. Es gibt wenigstens eine Grundlage. Man muss dann immer gucken, wie eng werden die Leitplanken gesetzt. Also von daher gut wäre es, man regelt ein Minimum und gibt aber dann wirklich viele Dinge tatsächlich mal frei und macht nicht so eine Überregulierung. Und dann kam ja sofort das Thema, was du auch gesagt hast, ja, diese Angst von Dienstleistern, die geschürt werden, ihr müsst jetzt alle ein KI-Seminar für die Unternehmen anbieten. Das stimmt nicht. Also auf der anderen Seite, weil die meisten, wenn sie mit ChatGPT arbeiten und hoffentlich nicht ihre personenbezogenen Kundendaten da reinschmeißen, auch überhaupt nicht in irgendein Risiko kommen. Auf der anderen Seite, wenn ich Mitarbeiter dazu befähige, und wir hatten es eben gerade, Wissen zu erlangen, um tatsächlich zu wissen, wie fahre ich denn mit so einem superschnellen E-Auto oder hier, wie fahre ich denn mit superschneller KI, aber richtig, ohne dass ich sofort immer gleich auf der Gegenfahrbahn lande, bei jedem Lenkmanöver Gefahr laufe, vor irgendeinem Baum zu fahren. Das ist im Moment so das Bild, was man im Internet hat, wenn man sieht, wie Menschen mit KI-Tools arbeiten, kriege ich auch tatsächlich manchmal echt Angst. Aber da fehlt eben tatsächlich der KI-Unterricht, wie in China ab der 12. Ab 12 Jahren mittlerweile flächendeckend im Land eingeführt, wenn man den einschlägigen Nachrichten glauben darf. Und wir haben hier in Deutschland, ich sage mal, noch nicht mal Medienkundeunterricht, der sich mit den Minimum-Basics von Social Media und, ich sage mal, im Endeffekt dem Thema, wie lebe ich denn mit digitalen Möglichkeiten heute, richtig beschäftigt. Also da fehlen uns wirklich hier mittlerweile im Bildungsbereich dermaßen Grundlagen, also das finde ich tatsächlich katastrophal.
Ja, das ist ein Punkt, da könnte man aber wahrscheinlich Abende füllen mit, auch mit dem Datenschutz. Es fehlt an vielen Stellen einfach schon die grundlegende Medienkompetenz. Also ich muss noch gar nicht mal ein AI-Handbuch gelesen zu haben, um einfach zu wissen, dass ich nicht alles, was im Internet steht, blind glauben kann. Und da geht's ja am Ende los. Also es fehlt ja diese grundlegende Kompetenz im Umgang mit Medien, und auch Datenschutz, ja, ist wichtig, wenn er nicht als Ausrede dann für alles genutzt wird, um halt irgendwas nicht machen zu müssen. Aber wie gesagt, damit könnten wir Abende füllen und nicht nur eine Podcast-Folge. Tobias, mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns dem Ende unserer Episode. Zum Abschluss, was sind so auch von deiner Seite aus, wenn jetzt ein junges Unternehmen kommt auf euch zu, sagst, wir möchten mit dem Thema Marketing jetzt auch viel tiefer starten, gerade auch im Anbetracht auf das Thema KI und die Trends in 26, was da alles so kommt. Was sind so von deiner Seite aus, deiner Erfahrung heraus, aus deiner Arbeit heraus, drei so grundlegende Tipps, die du einem jungen Unternehmen geben würdest? Oder von mir ist auch einem KMU, ist ja jetzt, muss ja nicht immer nur ein Startup sein.
Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich Wissen aufbauen, und das, ich sage mal, wirklich für das Team. Also viele haben ja, das ist eben der große Unterschied, also bei den Startups, die sind ja sehr zielorientiert, das heißt also, die haben ja entweder für sich, wir wollen, was weiß ich, ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen, ein bestimmtes Bestellvolumen erreichen, oder wir wollen tatsächlich, ich sage mal, in eine Rentabilitätsstufe kommen. Also da gibt es eine sehr klar definierte Zielstellung. Bei vielen KMUs im Bereich Marketing vermisse ich das immer noch. Also dass man wirklich mal sich ganz klar committet und sagt, okay, erstes Quartal 26 wollen wir nicht einfach nur, ich sage mal, keine Kunden verlieren, sondern wir wollen mal eine Zahl X aufbauen. Was brauchen wir jetzt dafür? So, und welche Ressourcen haben wir und wie gehen wir das tatsächlich an? Also mal diese ganz klare Zielformulierung, das ist echt erstaunlich, weil das ist eigentlich im Marketing so die Grundlage aller Arbeitsmöglichkeiten, auch für das Thema mit den Agenturen, wird immer noch nicht scharf genug formuliert. Also da wird klar definiert, ja, wir wollen mehr Kunden, wir wollen das mit dem Umsatz, ist aber nicht genau definiert. Und jetzt wäre das aber so wichtig, weil man da im Endeffekt auch ableiten kann, okay, welche Ressourcen haben wir? Wir haben die Möglichkeit, Wissen aufzubauen, mit welchen KI-Tools können wir tatsächlich unsere Prozesse automatisieren. Und nicht aus der Sorge heraus, auch für uns als Agentur, wir haben keine Angst, dass uns die Aufträge ausgehen. Weil im Endeffekt auch da die Unternehmen können gar nicht alle KI-Tools bedienen, die wir in jedem Arbeitsbereich haben. Das heißt also, wir haben ja bei uns so intern, kann man sagen, 5 bis 6 Themenblöcke, in denen wir unterwegs sind. Das geht ja los in der Bereich Strategie, entsprechend auch Suchmaschinen. Dann haben wir das Thema der KI, Geo, haben wir im Endeffekt auch Sichtbarkeit, was das angeht. Wir haben den Bereich der Grafik, der Bereich Social Media. Überall wird KI eingesetzt. Das heißt aber, dort müssen in allen Bereichen die Mitarbeiter fit sein. Das werden Unternehmen nicht schaffen können in allen diesen Themenblöcken. Und das würde ich auch keinem empfehlen. Aber es braucht das Wissen auf Unternehmens-, KMU- oder auch Startup-Seite, braucht das Wissen und das Verständnis für diese Prozesse, damit man auch mit einer Agentur entsprechend gut zusammenarbeiten kann und auch sehen kann, was bringen mir die denn oder was haben die denn für Möglichkeiten oder wie können wir denn zusammen jetzt noch leistungsfähiger werden? Weil wenn wir über Raketentechnologie sprechen und ein Unternehmen redet aber darüber, wie man im Endeffekt irgendwie per Fax einen Auftrag von A nach B schickt, dann reden wir nicht auf derselben Ebene. Das heißt, wir werden uns auch nicht verstehen und auch dann eine Zusammenarbeit schwierig gestalten. So, das heißt, Hauptherausforderung für 26 wird sein, erstmal KI-Silos, die jetzt entstanden sind, in ein, ich sag mal, wenigstens in einen Kontext zu bringen und sagen, okay, wir haben hier zum Beispiel für unsere unternehmensinterne Kommunikation bestimmte Prompts, die sammeln wir, die werden zentral abgelegt, die werden immer weiter optimiert, die haben dann auch den Bezug zum Unternehmen, das heißt im Endeffekt die KI, die drüber sitzt, das Sprachmodell kennt wenigstens den Zusammenhang zwischen dem, was wir als Unternehmen machen und dem, wie wir nach außen kommunizieren wollen. Das heißt also wirklich jetzt raus aus dieser Experimentierecke. In 26 muss es professionalisiert werden. Der gesamte Einsatz von im Endeffekt KI-Tools in Verbindung mit Unternehmensstrategie, Markenstrategie und wie gesagt auch einer Website-Strategie. Das muss nächstes Jahr losgehen, weil die Entwicklung so schnell ist. Das heißt, wenn ich dann erst wieder warte und warte und warte, wird mich dieser KI-Zug überrollen, weil wie gesagt, die Maschinen schlafen eben nicht und die sind jetzt schon in der Lage, mir sehr, sehr gute, qualifizierte, mit Fehlern, klar, hat aber eine Google-Suche auch. Also von daher, das ist jetzt nicht ganz so neu. Das heißt, ich gebe einen Begriff rein, kriege ein Ergebnis, das mir eigentlich nicht passt. Könnte ich auch sagen, na, was hat mir denn die Suchmaschine dafür einen Schrott geliefert? Da muss ja noch ein anderes Ergebnis geben. Also das heißt, also hier das Verständnis zu haben, gut, da wird sich sehr, 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 sehr schnell, wird sich das ganze Verhalten von Konsumenten und Nutzern ändern. Auch beispielsweise immer wieder meine Empfehlung, und das machen auch noch die wenigsten, weiß nicht, wer von den Zuhörern und Zuschauern hier schon mit seiner KI regelmäßig spricht. Das heißt also, seine Anfragen in Perplexity oder in ChatGPT per Sprache formuliert. Probiert es mal aus, wer es noch nicht gemacht hat, weil ihr werdet sehen, das ist ein ganz anderes Ergebnis, was dann auch teilweise kommt, weil man da einfach viel natürlicher spricht, seine Fragen und auch seine Wünsche viel natürlicher formuliert, als man das mit der Schrift machen würde. Mit der Hand sitze ich da erstmal ziemlich kompliziert und tippe mir einen zusammen. Da kann ich nur empfehlen, macht das mal. Und bei den ganzen Inhalten kann ich nur empfehlen, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Appell, schreibt eure wirklich wichtigen Inhalte selber. Lasst die euch nicht gerne, ich sag mal, unterstützend mal Ideen liefern aus einer KI. Selbstverständlich, das machen wir alle. Aber schreibt die wenigstens in dem, was ihr sagen wollt, selber. Weil das ist tatsächlich das Thema Authentizität und persönliche Information. Das wird tatsächlich auch in Zukunft entscheidend sein, weil die KI will nicht aus den KI-Texten ableiten. Und die können das erkennen mittlerweile sehr, sehr gut sogar. Und wie gesagt, Google macht wirklich eine Abwertung in den entsprechenden Algorithmen, wenn die KI-generierte Inhalte entdecken.
Spannend. Auch nochmal ein Thema für sich. Danke erstmal für deine Tipps. Danke für deine Zeit, für die Themen, die du mit uns geteilt hast, auch an dich da draußen. Vielen Dank. Aber bevor ich jetzt komplett zum Abschluss komme, Tobias, wenn jetzt ein Unternehmen einer meiner Zuhörer sagt, er möchte oder sie möchte da tiefer einsteigen und möchten mit euch zusammenarbeiten, mit euch in Verbindung treten, wie können sie euch denn erreichen?
Na, am besten bei unserer Telefon-KI anrufen. Die kann dann auch direkt einen Termin vereinbaren. Nee, also gerne mich ansprechen. Findet mich unter allen einschlägigen B2B-Kanälen, also in dem Fall LinkedIn oder bei uns auf der Website. Da sind auch die Kontaktdaten drauf. Ja, also von daher wirklich loslegen ist das, was ich allen empfehlen kann. Keine Angst haben, Dinge auszuprobieren. So, und wir gehen da auch recht hemdsärmlich ran, also von daher gar nicht groß mit irgendwelchen riesigen theoretischen Themen, die wir erstmal aufblasen, sondern wir gucken uns an, was soll wirklich dem Ergebnis rauskommen, wo können wir unterstützen und wie kann letztendlich für die Anforderungen das beste Ergebnis erzielt werden.
Genauso machen wir es. Ich packe alle Links in die Shownotes. Nochmal, vielen Dank auch an dich da draußen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns nächste Woche in der nächsten Episode. Und wenn du jemanden kennst, der das vielleicht unbedingt mal hören sollte, dann leite ihm doch diese Episode einfach weiter. An dieser Stelle, ich bin raus. Bis dahin, ciao. Tobias, du bist der Gast. Dir gebühren die letzten Worte der Episode. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Okay, Michael, dann freue ich mich tatsächlich über diesen spannenden Austausch, den wir hatten, auch gerne mit sehr kontroversen oder mal nicht einheitlichen Meinungen. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch sachlich kritisch austauschen kann und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Vielen Dank.